Die Regierung steht. Nach der Union letzte Woche hat nun auch der Juniorpartner des schwarz-roten Bündnisses, die SPD, ihre Minister benannt. Wenn Friedrich Merz nun morgen zum 10. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt wird, kann es endlich losgehen mit dem ersehnten Aufbruch in schweren Zeiten. Das Programm zum Regierungsauftrag indes ist schon vor dem Start strittig, selbst unter den Koalitionären. Und die Opposition lässt sowieso kaum ein gutes Haar am schwarz-roten Zukunftsplan für Deutschland. Kanzlerwahl, wohin führt Friedrich Merz das Land? So der Titel unserer Sendung und damit herzlich willkommen bei Unter den Linden. Und ich begrüße bei uns sehr herzlich Irene Michalitsch, erste parlamentarische Geschäftsführerin von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Und ebenfalls sehr herzlich begrüße ich Ralf Stegner, Mitglied der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Herr Stegner, heute nun hat die SPD die Liste der Ministerinnen und Minister vorgelegt. Mit Spannung wurde durchaus erwartet, darauf geschaut, was mit Saskia Esken ist. Sie ist am Ende nicht berücksichtigt worden. War das eine Kurskorrektur der SPD?
Nein, ich muss ehrlich sagen, ich halte von solchen Personaldebatten nicht viel. Generell nicht viel und in dieser Form schon gleich gar nicht. Das ist nicht stilgebend, wenn man über Menschen so herzieht, was immer man von ihnen jeweils hält. Übrigens gibt es keine Personen, die nicht umstritten werden. Was dem einen gefällt, für den anderen unmöglich und umgekehrt. Ich halte davon nichts. Jetzt sind.
Deswegen frage ich ja nach Kurswechsel und nicht.
Nee, das hat auch mit Kurswechsel, glaube ich, nichts zu tun, sondern das ist einfach eine Debatte, die man sich, finde ich, schenken sollte. Mhm. Und ich habe das schon oft erlebt in der Politik, dass nie was Gutes. Jetzt sollen die, die vorgeschlagen sind, zeigen, was sie können. Und manch einer bereut vielleicht auch das eine oder andere öffentliche Wort.
Ja, okay. Würden Sie sagen, sie passt jetzt nicht in diese neue Führungsriege von Lars Klingbeil? Und wenn man sich das anschaut, ist sie am Ende jetzt allein verantwortlich auch für das schlechte Wahlergebnis der SPD? Muss sie jetzt dafür sozusagen herhalten?
Also im einen finde ich, dass eine Wahlniederlage genauso wie ein Wahlsieg nicht einem zuzuschreiben ist, sondern allen. Die haben alle, die der Verantwortung haben. Das gilt auch für uns Bundestagsabgeordnete. Alle, die zur Führung gehören, haben das zu vertreten. Da kann man nicht jemanden zum Sündenbock machen, ist auch nicht einer, der hält. Und zum Zweiten, was heißt passt nicht? Wir sind eine Volkspartei und brauchen Verschiedenheit, verschiedene Milieus, verschiedene Menschen, Frauen, Männer, Jung und Alt, Stadt und Land. Wir sind klug beraten, nicht stromlinienförmige Personen zu wählen. Ich halte das immer für klüger gehalten. Und nochmal, Leute, die umstritten sind, die haben wenigstens eine Meinung. Andere, die nie umstritten sind, die haben vielleicht keine. Ob das immer besser ist, weiß ich nicht. Aber müssen Sie den fragen, das entschieden hat, ich weiß nicht.
Frau Michalitsch, inwiefern ist denn das persönliche, personelle Opfer Einzelner so ein Stück weit politische Realität? Und muss man da an der einen oder anderen Stelle manchmal auch wirklich sichtbare Einschnitte zeigen, nach außen auch zeigen? Bei den Grünen hat ja so ein Prozess auch stattgefunden. Kann man von daher Saskia Esken vielleicht so ein bisschen mit Robert Habeck vergleichen?
Naja, also eine politische Verantwortung zu tragen oder auch Regierungsverantwortung zu tragen, ist ja immer nur etwas auf Zeit. Ja, genau wie auch ein Bundestagsmandat etwas auf Zeit ist. Und in einer Demokratie ist es der Normalfall, dass es dann eben auch personelle Wechsel gibt. Das gilt nicht nur für das Regierungs- und Oppositionsgeschäft oder den Wechsel sozusagen von der einen Rolle in die andere, sondern natürlich auch innerhalb politischer Parteien oder auch Fraktionen. Also wir haben uns jetzt aufgestellt für die Oppositionsarbeit. Wir haben gerne Regierungsverantwortung getragen. Wir sind auch der Meinung, dass wir das Land durchaus erfolgreich auch vorangebracht haben in vielen Stellen, was die künftige schwarz-rote Koalition jetzt auch in Teilen rückabwickeln will, was wir sehr bedauern. Aber nichtsdestotrotz werden wir natürlich in der Opposition in unserer neuen und auch früher mal dagewesenen Rolle aufzeigen, wo wir glauben, dass die Regierung eben nicht richtig handelt und wo wir es anders machen würden.
Mhm. Nun gibt es auch bei den Grünen Doppelspitzen, also Lars Klingbeil, Saskia Esken bei der SPD. Bei Ihnen waren es zum Beispiel Lang und Nuripur über lange Zeit, die dann aber gemeinsam auch zurückgetreten sind. Was bedeutet das Ganze denn, wenn man sich das jetzt betrachtet, auch für die Zukunft von Doppelspitzen? Wie sollen Doppelspitzen aussehen? Wie sollen sie agieren und handeln?
Also in meiner Partei haben Doppelspitzen eine sehr, sehr lange Tradition und aus meiner Sicht haben sie sich auch bewährt. Es ist ja nicht nur, dass man dann auch die Verantwortung teilt, sondern auch die Aufgaben, die damit verbunden sind. Und wir wissen ja auch, welche Belastungen, auch persönliche Belastungen durchaus ja mit Regierungsverantwortung einhergehen, auch an Fraktionsspitzen zum Beispiel oder auch an Parteispitzen gerichtet. Und ich finde, es tut politischen Parteien gut, erstmal durch Doppelspitzen oder durch eine gewisse Vielfalt auch in der Abbildung, ja, das auch zu repräsentieren, aber natürlich auch arbeitsteilig eben vorzugehen und dann auch entsprechend agieren zu können. Also wir haben damit nur durchweg gute Erfahrungen gemacht.
Hubertus Heil ist so ein Name, der jetzt auch nicht mehr in der Kabinettsliste auftaucht, wo der ein oder andere vielleicht auch erstaunt war, dass auch der Fraktionsvorsitz nicht an ihn geht. Ist er da so ein bisschen Opfer des Geschlechter- und Regionalproporzes gewesen? Zu viele aus Niedersachsen, das funktioniert nicht? Oder steckt da letztendlich dann doch eher ein Machtkampf dahinter?
Ein Machtkampf würde ich nicht sagen. Ich glaube, der Hubertus Heil, der hat wirklich einen sehr ordentlichen Job gemacht, war einer der Leistungsträger über viele Jahre, ja nicht nur als Arbeits- und Sozialminister, sondern auch vorher als Generalsekretär der SPD. Und in der Tat können nicht nur Männer aus Niedersachsen kommen, bei aller Sympathie für das Nachbarland. Das sind, glaube ich, die Gesamtkonstellationen, wie sie gelegentlich sind. Und Frau Mihalic hat natürlich völlig recht. Jede dieser Aufgaben sind auf Zeit. Jeder weiß, das kann immer zu Ende gehen. Ich habe lang genug alle möglichen Führungsfunktionen gehabt, als Fraktionsvorsitzender, als Parteivorsitzender, als Minister und Staatssekretär. Das ist dann so. Das hat man für eine gewisse Zeit und dann machen das andere, können zeigen, was sie können. Und das ist nie so, dass das nur was mit einem selber zu tun hat oder dass das nur was mit den Umständen zu tun hat, sondern manchmal ist es die Führung, dass es so rum oder andersrum kommt. Und das muss man, glaube ich, in der Demokratie akzeptieren. Und dabei hilft dann natürlich auch, wenn man versteht, dass es ohnehin eine Teamleistung ist, die am Ende erbracht wird. Es gewinnen alles, verlieren alle. Und es ist nicht so, dass einer nur alles reißt und einer alles schlecht macht, sondern es ist immer eine Teamleistung. Und ausdrücklich recht will ich Frau Mihalic auch geben, was die Frage angeht. Die Ampel war deutlich besser als ihr Ruf. Wir haben viele Dinge, glaube ich, in der Sache gut gemacht. Wir hätten nicht so viel streiten sollen. Aber das Land ist schon vorangebracht worden in großer Krisenzeit. Das darf man ja nicht verkennen. Manche übersehen das jetzt so ein bisschen. Aber Sie müssen bedenken, wir hatten die Corona-Krise, wir hatten den Ukraine-Krieg, wir haben die Energiekrise, haben vieles ganz gut hinbekommen. Wenn wir weniger gestritten hätten und vielleicht auch ein bisschen weniger Opposition in der Regierung gemacht hätten, also insbesondere die, die sich für die außerparlamentarische Opposition beworben und erfolgreich dann vom Wähler auch das bekommen haben, dann wäre das vielleicht anders ausgegangen. Ne? Die FDP sieht das vielleicht inzwischen auch ein bisschen anders.
Herr Stegner hat es gerade gesagt, Sie haben 3 Jahre zusammen regiert. Das war ja dann auch eine Teamleistung, war durchaus ja auch ein personelles Vertrauen zumindest am Anfang da. Das hat sich dann über die Zeit natürlich auch ein bisschen abgenutzt und abgeschliffen. Wie wichtig ist so eine personelle Aufstellung für das Team an sich, dass man zusammenarbeitet? Und haben Sie so den Eindruck, wenn Sie sich die neue Kabinettsliste angucken, dass die SPD sich da vielleicht auch ein Stück weit an die CDU jetzt angepasst hat mit ihrer Kabinettsliste?
Also was mich bei der Kabinettsaufstellung insbesondere wundert, ist, dass Friedrich Merz, aber ich muss sagen auch die SPD, da auf Leute setzt, die praktisch keine Regierungserfahrung haben. Also das hat mich schon überrascht, weil Ralf Stegner hat ja eben auch die vielen Krisen angesprochen, in denen die Ampel regiert hat. Aber die allermeisten dieser Krisen sind ja noch nicht überwunden. Wir haben immer noch einen Krieg in der Ukraine, wir haben immer noch die Klimakrise, wir haben immer noch eine wirtschaftliche Instabilität, die es zu überwinden gilt. Also das heißt, da gibt es eine ganze Menge zu tun. Und Friedrich Merz als künftiger Bundeskanzler bringt ja selbst auch überhaupt keine Regierungserfahrung mit, was ich ihm jetzt nicht negativ ankreiden will, aber sich dann eben bewusst Leute ins Kabinett zu holen, die selbst auch noch nicht regiert haben oder allenfalls vielleicht auf Landesebene. Ich glaube, bis auf Alexander Dobrindt hat von den anwesenden Kabinettsmitgliedern noch niemand ein Bundesministeramt bekleidet. Und das hat mich schon überrascht. Das muss jetzt noch keine Wertung darstellen. Also wir sind ja auch dafür, der zukünftigen Bundesregierung da auch durchaus eine Chance zu geben. Wir haben große Erwartungen, auch mit Blick auf die Herausforderungen unserer Zeit. Und wir haben ja auch noch aus der Opposition oder aus der letzten Wahlperiode heraus, nicht aus der Opposition, auch gemeinsam mit dafür gesorgt, dass die finanziellen Grundlagen für eine erfolgreiche Regierungsarbeit da sind. Also insofern sind unsere Erwartungen hoch. Allerdings sind wir auch gespannt, inwieweit Friedrich Merz mit seiner Regierungsmannschaft, also aus beiden oder aus allen drei Parteien, muss man ja sagen, diese Erwartungen wird erfüllen können.
Mhm. Schwere Zeiten und dann ein Team, was wenig Regierungserfahrung hat? Macht das Sinn?
Naja, also es ist ja nicht durchgängig so. Boris Pistorius zum Beispiel oder Bärbel Baas sind durchaus erfahrene Politiker. So ist das nicht. Es ist eine
Mischung. Regierungserfahrung hat Frau Baas auch nicht.
Nein, es geht ja auch nicht nur um Regierungserfahrung, sondern es sind ja unterschiedliche politische Erfahrungen auf unterschiedlichen Ebenen. Und das finde ich, Erfahrung schadet nie, das muss ich schon auch sagen. Also ich finde ohnehin, das Geburtsdatum ist jetzt nicht das entscheidende Kriterium, ehrlich gesagt, der Proporz auch nicht. Sondern schon, dass man was kann, muss man jetzt auch eine Chance geben. Ich glaube, auch bei der letzten Regierung war das so, die Dinge kamen ja unvorbereitet. Niemand hat damit gerechnet, dass sich das so entwickeln würde. Wer weiß, wie die Dinge sich jetzt entwickeln. Und mal ganz ehrlich, natürlich haben wir nicht Wahlkampf dafür gemacht, dass jetzt Herr Merz Bundeskanzler wird, sondern wir haben ein Wahlergebnis bekommen. Ich vermute mal, da sind wir uns sogar einig am Tisch, dass wir uns anders gewünscht hätten. Und das ließ am Ende nichts anderes übrig. Dass meine Parteimitglieder so abgestimmt haben, hing ja nicht damit zusammen, dass sie plötzlich Leidenschaften für Herrn Merz entwickelt hätten oder Herrn Spahn oder jemand, gewiss nicht. Wir haben einen harten Wahlkampf gegeneinander geführt, sondern dass klar war, die demokratischen Parteien müssen koalitionsfähig sein. Sie dürfen nicht zulassen, niemals zulassen, dass rechtsradikaler Einfluss gewinnt. Das wäre die Alternative gewesen. Und deswegen muss ich sagen, ist das jetzt, wie das ist, und das muss man annehmen und aus der Situation das Beste machen. Man muss es dann aber eben auch so beurteilen. Und das Beste, was uns passieren kann, ist, dass die demokratischen Parteien in dieser Legislaturperiode zeigen, dass wir die Probleme der Menschen lösen können. Sodass das nächste Mal wir wieder mehr Optionen haben und die Rechtsradikalen möglichst kleiner sind oder verschwunden sind aus dem Parlament. Das muss ja unser Ziel sein.
Hm. Aber das ist ja genau der Punkt, wenn ich da kurz anhaken darf. Also der Koalitionsvertrag, so wie ich ihn verstehe, also es wird ja spannend ja, zu beobachten sein, ob der Koalitionsvertrag auch tatsächlich die richtige Grundlage ist für die zukünftige Regierungsarbeit. Also wir reden ja über die Frage, wohin Friedrich Merz das Land führt, beziehungsweise wohin die künftige Bundesregierung das Land führt. Und eben sind es so die Stichworte machen gefallen. Also wenn ich das mal im Koalitionsvertrag nachschaue, also da steht ganz oft prüfen drin, da steht ganz oft wollen drin, aber nur ganz selten machen. Und das wirkt so ein bisschen nach dem Motto, wir wollen mal prüfen, was wir machen können. Also das ist so ein bisschen, naja, also bleibt auch hinter vielen Erwartungen zurück. Also ich glaube, da wird sich die Koalition auch dran messen lassen müssen, was am Ende auch tatsächlich umgesetzt werden kann und ob sie auch gemeinsam sozusagen diese Bereitschaft dazu entwickeln, eben die Probleme dieses Landes zu lösen, von denen es ja reichlich gibt und die wir als Ampel auch nicht alle lösen konnten.
Da kommen wir im Einzelnen gleich noch zu.
Ich
würde an einem
Punkt aber noch mal sagen, man muss natürlich sehen, es hätte sich auch ein Kabarettist ausdenken können, dass die Grünen und die SPD das, was sie gerne wollten, nur durch ihre Wahlniederlagen bekommen haben. Nämlich, dass es eine Verfassungsänderung gibt, die uns in die Lage versetzt, zu investieren in die Zukunft unseres Landes. Das ist der entscheidende Punkt, ehrlich gesagt, der es uns erlauben wird, ein paar Dinge zu tun, die wir gerne hätten in der Vorgängerregierung machen wollen und nicht konnten. Das ist ja, glaube ich, der Hauptpunkt eigentlich. Der steht nun schon da. Der ist in der Verfassung auch mit den Stimmen der Grünen mit beschlossen worden. Und das ist schon mal eine gute Voraussetzung dafür, die Dinge anzugehen. Und anderes ist, ich habe genügend Koalitionsverträge schon verhandelt, auch viel Prosa. Ne? Also wenn Sie die Flüchtlingspolitik etwa ansehen.
Da kommen wir gleich im Einzelnen noch zu. Ich würde gerne noch mal auf das eingehen, was Frau Michalic auch angesprochen hat. Letztendlich geht es in der Regierung ja auch um Führung und um Ziele, die man hat. Also Olaf Scholz zum Beispiel hat ja einen sehr ehrgeizigen Zukunftsplan zu Beginn der Koalition mit Grünen und FDP. Aber am Ende ist es gescheitert. Welche Ziele hat Friedrich Merz oder welche Ziele darf er im Sinne der SPD auch haben?
Ich will zunächst, wenn ich darf, widersprechen. Olaf Scholz ist nicht am Ende gescheitert. Ich finde den Teil, den er insbesondere in der internationalen Politik beigesteuert hat, das größte Land in Europa, das wird sich noch erweisen. Das wird noch deutlich positivere Würdigung erfahren, als das momentan im Tagesgeschäft der Fall ist. Da finde ich, haben wir uns doch einigermaßen gut geschlagen. Und es gab ja auch niemanden, der gefroren hat im Land. Wir hatten keine Industriezusammenbrüche, keine Massenarbeitslosigkeit, keine Unruhen, was leicht hätte passieren können, wenn wir mit den Energiefragen falsch umgegangen wären. Das muss man, glaube ich, fairerweise schon sagen. Die Ziele, die Herr Merz hat, sind natürlich andere als die, für die Sozialdemokratie Wahlkampf gemacht hat. Aber wir wissen beide, und deswegen bleibe ich nochmal bei der Verfassungsänderung, die hat die Grundlage dafür gelegt, wir müssen in Wachstum und Beschäftigung investieren, in die Zukunft unseres Landes, in den klimaneutralen Umbau unserer Industriegesellschaft, in Investitionen in Infrastruktur und Bildung, in Krankenhäuser, in sozialen Zusammenhalt, auch in Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit. Daran muss investiert werden. Dafür sind die Voraussetzungen da, dieses zu tun. Und wir werden versuchen, Konzepte zu entwickeln, dass das auch gelingt. Und die Weltlage ist auch nicht so, dass die auf uns wartet, sondern wir haben auch auf das zu reagieren, was wir sehen in den USA. Mhm. Da kommt man ja von einem Schrecken in den nächsten. Was im Ukraine-Krieg los ist, oder schauen Sie sich den Nahen Osten an, das ist ja alles ganz furchtbar. Das heißt, wir haben viele, viele Aufgaben zu lösen, können da nicht groß in uns gehen und überlegen, was möchten wir denn gerne, sondern müssen damit umgehen.
Nein, aber das ist ja richtig. Aber Sie haben jetzt gerade schon wieder gesagt, wir wollen versuchen, Konzepte zu entwickeln, dass das auch gelingt. Die finanziellen Grundlagen haben wir noch in der 20. Wahlperiode geschaffen. Ja, mit der Grundgesetzänderung und mit der Umgehung, so will ich es mal formulieren, auch der Schuldenbremse. Zu einer Reform wollen Sie als Koalition noch kommen. Dazu soll auch eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden. Also die Zeit drängte ja. Deswegen musste das ja alles noch mit dem alten Bundestag beschlossen werden in der 20. Wahlperiode. Und deswegen wäre jetzt meine Erwartungshaltung, dass es da schon Konzepte gibt und dass die nicht erst noch entwickelt werden müssen. Selbstverständlich sind wir uns einig darüber, dass wir diese massiven Investitionen brauchen. Sie haben die Bereiche gerade alle genannt und da gehen wir auch mit. Und das haben wir ja auch mit Ihnen durchverhandelt. Aber das ist doch jetzt genau der Punkt. Also die Regierung muss doch an Tag 1 ja, praktisch schon damit beginnen und Konzepte vorlegen und auch wirklich sagen können, wie ganz konkret dieses Geld investiert werden soll. Die Länder warten darauf, die Kommunen warten darauf, also alle, die diesen Investitionsbedarf sehen. Und deswegen darf da nicht zu viel Zeit ins Land vergehen, sozusagen, wenn man damals noch argumentiert hat, die Zeit drängt und deswegen muss es der 20. Deutsche Bundestag unbedingt noch auf den Weg bringen, damit sie jetzt sofort loslegen können.
Aber Sie wissen ja selbst, dass die Union das, was wir jetzt gemeinsam haben, im Wahlkampf noch bekämpft hat. Insofern, wenn ich sage, wir müssen Konzepte finden, hängt das auch damit zusammen, dass natürlich unterschiedliche Parteien auch unterschiedliche Vorstellungen haben. Wir hatten ja die Vorstellung. Gemeinsam kann man ja sogar sagen, in vielen Punkten.
Was tun Sie jetzt in der Koalition?
Die Union ist jetzt angekommen in der Realität. Die Verfassungsänderung hat ja nur stattgefunden, weil die Mehrheiten waren, wie sie waren. Das ist ja so. Und ich finde den Beitrag, den die Grünen dazu geleistet haben, übrigens auch was die Veränderung angeht, durchaus eher positiv. Was die Veränderung des Grundgesetzes angeht. So, nun wird das umgesetzt. Ich glaube schon, dass es Planungen gibt, zum Beispiel in Infrastruktur zu investieren. Zum Beispiel, dass wir Klimaneutralität auch dadurch erreichen, dass wir das günstigere Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr beibehalten, auch bis 2029 gesichert haben. Was den Preis angeht, das ist ja schon mal was. Also es gibt schon ein paar Dinge, die auf den Weg kommen können. Das muss auch schnell gehen. Und eins ist doch klar, wenn wir das nicht schaffen, mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, für Wachstum und Beschäftigung zu sorgen, wo wollen wir denn dann am Ende landen? Wir können ja nicht nur über Aufrüstung reden. Das ist ja das andere Thema, was uns stark beschäftigt.
Wenn der Ressort beantwortet, Lars Klingbeil.
So ist es.
Ja, genau. Frau Michalisch, wenn das Ziel tatsächlich ist, den wirtschaftlichen Abstieg Deutschlands vor allen Dingen zu verhindern, haben Sie da auch ein bisschen die Sorge, dass bei dieser Dominanz dieses Ziels andere Ziele verloren gehen oder zumindest nicht ausreichend gesehen werden?
Also wir vermissen ja einiges im Koalitionsvertrag, das habe ich hier eben schon angedeutet, insbesondere also das klare Bekenntnis zum Thema Klimaschutz. Also wir sind immer davon überzeugt gewesen und so haben wir ja auch unsere Regierungsarbeit verstanden, dass Investitionen in Klimaschutz, in den Ausbau der erneuerbaren Energien am Ende natürlich auch vorteilhaft für unsere Wirtschaft ist. Und so hat es sich ja dann auch gezeigt, auch wenn wir natürlich mit anderen Herausforderungen gerade auch in dem Bereich zu kämpfen haben, die ja vor allen Dingen auch ja krisenbedingt waren. Aber wir haben ja, wie gesagt, jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die neue Bundesregierung eben genau an diesen Punkten ansetzen kann und eben diesen Herausforderungen auch mit massiven Investitionen in die Leistungsfähigkeit unseres Landes, in die Wirtschaft, in die Infrastruktur eben auch begegnen kann. Und das ist natürlich wichtig und das lässt sich natürlich auch mit allen anderen Zielen in Einklang bringen, weil wenn man diese Investitionsbedarfe sieht, ob das jetzt die Bildung ist, ob das Kitas sind, Grundschulen oder halt eben auch der Klimaschutz ganz insbesondere, ja, der Ausbau der Erneuerbaren, dann bietet sich da eine ganze Bandbreite von Investitionsmöglichkeiten, die einerseits der Wirtschaft helfen, aber eben auch andere Ziele realisieren. Und deswegen sehe ich da erstmal keinen Widerspruch. Es ist nur die Frage, wie man das umsetzt.
Wie man es umsetzt. Ihre Parteivorsitzende hat gesagt, diese neue Koalition hat Geld wie Heu, aber Ideen wie Stroh. ist das Ziel der wirtschaftlichen Prosperität letztendlich nicht unterstützenswert?
Nein, natürlich. Aber wie gesagt, das eine geht ja mit dem anderen einher, wenn man es gut macht. Ja? Und wenn man eben zum Beispiel Wirtschaftsnähe nicht mit Wirtschaftskompetenz verwechselt, also da auch wieder der Blick in die Kabinettsaufstellung. Also wir sind sehr gespannt und wir werden am Ende natürlich auch die Koalition an ihren Handlungen messen, nicht an dem, was sie ankündigen. Wir haben in der Vergangenheit schon Ankündigungen gehabt. Also Sie haben ja eben auch das angesprochen, was Friedrich Merz im Wahlkampf zum Beispiel hochgehalten hat und von dem er sich nachher verabschiedet hat. Also das ist ja für uns auch ein wichtiger Maßstab, dass wir uns eben nicht auf die Ankündigungen verlassen können und auch nicht sozusagen auf ja, eventuelle Pläne, wie sie dann mal artikuliert werden. Also wir haben gelernt, auch in der Vergangenheit, dass man da auf Friedrich Merz nicht trauen kann. Ja? Also dass man nicht unbedingt sich auf sein Wort verlassen kann. Und insofern wird sich die Regierung an ihren Taten messen lassen müssen.
Das ist das Stichwort, finde ich. Ja. Wir haben zum Beispiel ja sehr wohl bei den erneuerbaren Energien das vorangetrieben in der letzten Regierung. Mussten ein paar Dinge wie beim Heizungsgesetz durch auch ein bisschen ändern. Ne? Das war so toll am Anfang auch nicht. Um das so hinzukriegen, dass das auch sozialverträglich ist, was wir tun. Das ist nämlich auch wichtig. wichtig ist, die Bürgerinnen und Bürger merken, das ist gut für sie. Nicht nur, dass wir unseren Kindern und Enkeln einen Planeten hinterlassen, den man noch bewohnen kann und im Wohlstand und Frieden leben kann, sondern dass wir eben unsere Industrie umbauen müssen in einer Form, die sich nicht nur Gutverdiener leisten können. Aber richtig ist natürlich, es muss vorangehen mit den erneuerbaren Energien. Wir haben die Klimaziele zum Beispiel eben nicht relativiert, sondern wir sind dabei geblieben. Und wir wissen auch, es nützt nichts, deutsche Automobilindustrie zu schützen vor irgendwelchen Dingen. Und dann werden umweltverträgliche Autos in Japan und China gebaut, sondern die müssen bei uns gebaut werden. Also ich muss Hochtechnologie vereinbaren können, damit dass das zukunftsträchtig ist. Daran wird gearbeitet. Und das ist, wenn man in den Koalitionsvertrag hineinschaut, durchaus auch so bestätigt worden. Die Klimaziele sind nicht relativiert worden, dürfen wir auch nicht tun. Aber Industriepolitik heißt eben auch, das in einer Form zu machen, dass das alles funktioniert und klappt in der weltweiten Konkurrenz, die wir ja auch haben.
Inwiefern ist das dann der versprochene Politikwechsel in Deutschland, den der Koalitionspartner ja so vehement versprochen hat, nicht zuletzt auch im Wahlkampf? Ist das jetzt das ersehnte Aufbruchsfanal, was man da im Koalitionsvertrag lesen kann? Und ist das auch Ihr Mantra?
Also ich werde dem Sozialdemokraten nicht verübeln, dass ich mir die Rhetorik von Herrn Merz nicht zu eigen machen möchte. Und die Frage, was Politikwechsel ist, ich wollte das vorhin am Beispiel Flüchtlingspolitik sagen, man könnte es aber auch am Beispiel Bürgergeld sagen, da ist relativ viel christdemokratische Rhetorik, aber die Substanz ist deutlich weniger schlimm, denn das Bundesverfassungsgericht hat ja zum Beispiel festgelegt, was notwendig ist. Und wir sind auch dafür, beim Bürgergeld Milliarden zu sparen, aber nicht, indem man den Schwächsten was wegnimmt, sondern indem man dafür sorgt, dass die Leute genügend Einkommen haben, dass sie nicht aufstocken müssen, weil die Löhne nicht reichen, dass sie die Mieten bezahlen können. Das ist der springende Punkt. Und was die Flüchtlingspolitik angeht, sind wir auch für Ordnung, brauchen wir auch, haben in Europa ja auch das neue Asylsystem mit ausverhandelt. Aber wir sind nicht dafür, das Asylrecht zu schleifen. Wir sind nicht dafür, die Humanität aufzugeben. Wir sind nicht dafür, mit den Nachbarn umzugehen, als hätten wir keine Nachbarn. Nein, da sind viele Leute auf die Bäume getrieben worden, rhetorisch. Wenn sie sich dann die Praxis angucken werden, wette ich mit Ihnen, dass sich die Politik de facto nicht so sehr unterscheiden wird von dem, was wir gemacht haben. Für Ordnung sind wir auch.
Aber Sie haben es ja erwähnt, Herr Stegner, wenn man sich das anschaut, hat man schon den Eindruck, dass es da viele Meinungsverschiedenheiten auch zwischen den Koalitionären gibt.
Ja, Sie haben die Migrationspolitik. Wir haben verschiedene Parteien, wir haben nicht geheiratet. Mhm. Und ich meine, eins ist doch auch klar, dass der Versuch, sag mal, ein bisschen mit der AfD in Wettbewerb zu treten, in Formulierungen, der hat keinen Erfolg. Die AfD macht die Ausländer immer zu Sündenböcken. Was wir versäumt haben über die Jahre und übrigens eine Ampel hinbekommen haben mit dem Staatsbürgerschaftsrecht, mit Fachkräfteeinwanderungsgesetz, mit solchen Dingen, ist dafür zu sorgen, dass die Menschen, die hier sind, sich integrieren, arbeiten wollen, deutsche Sprache lernen, sich an Recht und Gesetz halten, die wir dringend brauchen, dass wir mit denen ordentlich umgehen. Und die Gewaltkriminalität verüben, eine kleine Minderheit, die kann nicht bleiben und wir müssen in Europa zurechtkommen. Das ist das, was in der Substanz stattfinden wird. Und da hat der eine die Rhetorik, eine andere jene Rhetorik. Ich empfehle uns jedenfalls, dieses Thema nicht den Populisten zu überlassen, sonst kommt das dabei raus, was wir gesehen haben bei der Wahl.
Also ich würde es ehrlich gesagt nicht als Rhetorik abtun, weil also wenn man Friedrich Merz, also wenn man seine Worte ernst nimmt, ja, ich habe ja eben was zu den Worten von Friedrich Merz gesagt und ich habe da auch eine Haltung zu, aber wenn man seine Worte ernst nimmt, dann hat er angekündigt, ab Tag 1 der neuen Regierung, also morgen wird der Kanzler gewählt, also es wäre ja dann morgen oder allerspätestens übermorgen, je nachdem, ab wann man rechnet, möchte er per Richtlinienkompetenz, so hat er es gesagt, das Bundesministerium des Innern anweisen, an den Grenzen vollständige Zurückweisungen durchzuführen. Jetzt hat der designierte Innenminister Alexander Dobrindt, ist da schon rhetorisch ja, zurückgerudert ja, und hat mal versucht einzuordnen, was das eigentlich heißen kann. Deswegen sind wir alle sehr gespannt, ja, was dann auch tatsächlich ab Tag 1 passiert. Aber das erinnert mich auch so ein bisschen an Regieren per Dekret. Ja. Und deswegen ist natürlich die Frage, welche Rolle spielen eigentlich die Sozialdemokraten, gerade was die Humanität in der Flüchtlingspolitik angeht. Das haben Sie ja eben angesprochen. Also es ist im Wahlkampf gesagt worden, wir wollen illegale Zuwanderung begrenzen. Aber was wird tatsächlich gemacht? Und so ist es ja auch in der Koalition geeint, also durchaus mit den Sozialdemokraten noch geeint. Es wird vor allen Dingen auf legale Zugangswege rekurriert. Ja, also dass der Familiennachzug ausgesetzt werden soll, dass die Bundesaufnahmeprogramme, dass die gestrichen werden sollen. Also es werden legale Zugangswege zugemacht, um angeblich illegale Zuwanderung zu begrenzen. Und das ist doch der falsche Weg. Und wenn ich das noch sagen darf, also in diesem Jahr jährt sich das Schengener Abkommen zum 40. Mal. Ja, also dass Europa offene Grenzen hat, ja, und dass die Menschen in Europa Freizügigkeit genießen, das wird 40 Jahre alt. Ja, und mit dieser Politik der Grenzkontrollen oder bis hin zu Grenzschließungen oder was auch immer dann an den Grenzen passiert, wir werden uns das selbstverständlich sehr genau angucken, wird ja eben genau das in Frage gestellt. Und das ist so eine schwere Hypothek für die europäische Einigung. Und es droht natürlich auch, dass das eben auch auf andere Staaten sich auswirkt und dass wir am Ende nicht nur das Schengener Abkommen kaputt machen, sondern sondern auch die Europäische Union. Und das darf aus meiner Sicht nicht passieren.
Kommt es da schon zu einer ersten Belastungsprobe der Koalition?
Ja, Frau Mihalic hat ja eigentlich selbst das schon gesagt, was ich vorhin angedeutet hatte, dass Herr Dobrindt schon zurückgerudert hat. Jeder weiß, dass diese Formulierungen in der Form nicht stattfinden werden. Und die Sozialdemokraten wissen sehr wohl, was geht und was nicht geht. Wir müssen mit unseren europäischen Nachbarn zurechtkommen. Das heißt, in dem Papier, was wir in der Sondierung verabredet hatten, was geblieben ist im Koalitionsvertrag, wir machen das in Abstimmung mit den europäischen Nachbarn. In Abstimmung, ich habe Deutsch studiert, aber man kann auch in den Duden gucken, heißt nicht, ich trete dem Nachbar die Tür an und sage eine halbe Stunde vorher Bescheid, ja, sondern das heißt, dass man sich verständigen muss über Verfahren. Nicht über jeden Einzelfall, aber über Verfahren. Da kann man Abkommen haben wie mit der Schweiz oder kann das auch anders regeln. Das ist in unserem eigenen Interesse, dass wir das tun, und das werden wir auch tun. Und da hat der ein oder andere die ein oder andere rhetorische Form damit umzugehen. Aber ich bleibe dabei, wenn Sie es angucken werden, wir werden in der Substanz eine Politik machen, die mit den europäischen Nachbarn zusammenpasst. Wir werden eine machen, die den Menschen hilft, nach Deutschland zu kommen, die wir dringend brauchen, die Humanität nicht aufgibt. Und die gleichzeitig bei der ungeregelten Migration versucht, jedenfalls die Steuerung zu verbessern. Das Dublin-System ist gescheitert, das müssen wir verbessern, das machen wir auch. Aber Humanität bleibt mit uns Sozialdemokraten nicht auf der Strecke. Da brauchen wir gar keinen Ansporn, das ist unsere eigene Politik. Und mir gefällt auch nicht alles, will ich ganz offen sagen, dass wir die Aufnahmeprogramme nicht weiterführen können, bedauere ich sehr. Wir haben im Untersuchungsausschuss zu Afghanistan festgestellt, wir sind eh nicht gut umgegangen mit den Leuten, die für uns gearbeitet haben dort. Wir hätten da unser Wort halten sollen als Deutschland, das gilt übrigens dann nicht nur für die jetzige Regierung, sondern auch für Vorgängerregierungen schon, dass das, finde ich, kein Ruhmesblatt war von Deutschland. Das ist nicht in unserem Interesse. Aber wenn ich von solchen Punkten absehe, und da haben wir halt auch nur 16%, muss ich ehrlich sagen, wir haben ein schlechtes Wahlergebnis, da darf man nicht drum rumreden, haben nicht alles erreicht, was wir wollen, aber in der Substanz wird das Asylrecht nicht angekratzt. Das ist ein Grundrecht. Wir wollen, dass es dabei bleibt und werden auch nicht zulassen, dass es ausgehöhlt wird.
Also durchaus Ankündigungspolitik an der einen oder anderen Stelle? Ja, oder ist das jetzt ein Koalitionsvertrag, der eben sehr viel Interpretationsspielraum lässt?
Das gibt es ja auch immer. Aber ich sag mal, am Ende zählt die Praxis. Und unser Interesse muss ein bisschen sein, dass das Thema aus der Öffentlichkeit auch ein Stück herauskommt. Denn ich sag nochmal, es nützt am Ende nur den Populisten. Wir müssen den Leuten helfen, die sich hier integrieren wollen. Ich finde das mit dem Familiennachzug auch nicht so schön, dass der begrenzt, aber wir haben gesagt, es wird nur zeitlich begrenzt. Das nützt uns auch gar nichts, wenn man Mütter oder Väter fernhält von den Familien. Das ist gegen Integration gerichtet. Also ich glaube, insgesamt darf das nicht das dominierende Thema sein. Das lässt sich schwer sachlich diskutieren. Und Sie haben ja gesehen, mit den schrecklichen Kriminalfällen, die wir hatten in Magdeburg und Aschaffenburg und anderswo, das hat das dann noch aufgeputscht, entsprechende Boulevardschlagzeilen. Und schon haben die Rechtsradikalen wieder 2% mehr. Das ist keine gute Art und Weise, das zu diskutieren. Migration ist nicht unser größtes Problem, was wir in Deutschland haben. Wirklich nicht. Sondern wir haben andere große Probleme. Wir müssen das auf eine vernünftige Art und Weise lösen. Ich glaube, das können wir auch. Und das können auch die demokratischen Parteien zusammen.
Arbeit und Soziales ist ja mitunter auch ein Problem. Auch da ist man sich in der Koalition offensichtlich nicht ganz einig. Stichwort Mindestlohn zum Beispiel. Da gibt es auch Interpretationsspielraum.
Beim Mindestlohn ist es so, auch da, wenn Sie genau hingucken, stellen Sie fest, wir erwarten, dass der Mindestlohn für 15 Euro kommt. Der wird auch kommen, weil ich glaube, die Mindestlohnkommission muss ihre Arbeit tun. Es war nicht schlau, die Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter zu überstimmen. Dass der Mindestlohn den Sozialdemokraten wichtiger ist als der Union, niemand ist überrascht. Wir sind unterschiedliche Parteien. Dabei wird es auch bleiben. Und wir stellen das Arbeiten sozusagen vor und werden uns um das Thema auch kümmern. Trotzdem sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich bin kein Fan vom Mindestlohn. Wir hätten viel lieber Tariflöhne. Der Mindestlohn ist nur die unterste Grenze. Die Menschen müssen anständig arbeiten. Und übrigens, das ist auch finanziell vernünftig. Wenn wir nämlich Leute haben, die genug verdienen, dann können sie Steuern und Beiträge bezahlen, brauchen keine Sozialtransfers, das finanziert sich selbst. Immer zu glauben, dass wir denen mit den obersten Einkommen vermögen, die werden gar nicht berührt und die anderen versuchen wir noch ein bisschen zu drangsalieren, das ist nicht der richtige Weg. Aber wir sind keine Sozialtransferpartei. Wir wollen, dass Menschen selbst zurechtkommen, selbstständig sind. Und vielleicht war das Problem ein bisschen auch im Wahlkampf, dass wir zu wenig über Arbeit, Miete, Rente, Pflege, Gesundheit geredet haben und zu viel über Migration und Krieg und Frieden, dass denen überlassen haben, den Populisten, dass die solche Punkte machen konnten. Das ist ein Fehler, das müssen wir besser machen.
15 Euro Mindestlohn sind da jetzt im Raum, Frau Michalisch. Wie stehen die Grünen zum einen dazu und zum anderen? Ist es klug, dass dass Generalsekretär Mirsch dann nun auch schon gesagt hat, dass die zuständige Findungskommission durchaus auch überstimmt werden kann, wenn sie nicht zu einem Ergebnis kommt? Ist das nicht ursprünglich auch Aufgabe der Findungskommission eigentlich?
Also wir sind auch dafür, dass der Mindestlohn angehoben wird. Dafür haben wir uns ja auch im Wahlkampf eingesetzt. Aber auch hier merken wir...
Gibt es bei Ihnen auch eine Zahl?
Bitte?
Gibt es bei Ihnen auch eine Zahl?
Auch die 15 Euro? Ja, selbstverständlich. Nur das ist natürlich auch etwas, wo wir auch wieder diese Uneinigkeit innerhalb der künftigen oder der ja jetzt bestehenden, ne?
Bestehende,
Vertrag ist unterschrieben.
Ist unterschrieben heute.
Genau.
Tinte ist trocken.
Koalition ist trocken, sehr gut. Dass wir da halt eben auch wieder diese Uneinigkeit feststellen und dass es halt eben bei den Ankündigungen bleibt. Und meine große Sorge an der Stelle ist, und die will ich hier einmal formulieren, ist, dass die Koalition so viele Konflikte, ja, also die ja zweifellos bestehen, wir haben gerade über die Migrationspolitik gesprochen, also da ließe sich eine ganze Sendung mitfüllen mit diesem Thema und mit der Uneinigkeit der Koalition in dieser Frage oder jetzt auch in der Sozialpolitik, also das Bürgergeld, das soll abgewickelt werden, der Mindestlohn ist ein Streitthema, also da sind eine ganze Menge Baustellen, die aber der Koalitionsvertrag eben nicht wirklich klar beantwortet und dass es eben nicht da zu klaren Vereinbarungen zwischen den Koalitionspartnern kommt. Und das sind natürlich Konflikte, die werden dann alle bevorstehen. Ne? Also wenn Sie zum Beispiel dann über die Kommission reden, ja, und also es gibt ja mehrere Kommissionen, die, glaube ich, im Koalitionsvertrag Aufträge bekommen sollen und sich dann über die Ergebnisse nachher irgendwie gestritten wird, dann hat ja auch das Land nichts gewonnen, beziehungsweise dann ist ja auch den Themen am Ende nicht geholfen. Und auch wenn wir vielleicht in vielen Positionen unterschiedliche Auffassungen haben zur Politik der Koalition und wir die auch als Opposition formulieren werden, wäre es aber trotzdem ein Gewinn, auch mit Blick auf die letzten Jahre, wenn es Themen gäbe, wo sich die Koalition tatsächlich einig ist und diese Politik dann auch am Ende geschlossen voranbringt, dann können wir als Opposition natürlich immer noch eine unterschiedliche Auffassung haben und die auch deutlich machen, aber dann wäre zumindest sozusagen die Einigkeit da und der Streit innerhalb der Koalition nicht so angelegt, dass sich am Ende die Leute da draußen fragen, was eigentlich da los ist in der Regierung. Und wenn man eins sozusagen aus der gemeinsamen Ampelzeit gelernt hat, ist, dass die Leute auch diesen Streit nicht mehr wollen. Ja? Und natürlich erstmal Klarheit haben wollen. Die Leute wollen, dass das Land vorankommt, aber sie wollen vor allen Dingen auch ganz klar wissen, wohin die Reise geht. Und das lässt die Koalition vermissen.
Naja, also erstens muss Frau Mihalic das ja ein bisschen so sagen. Muss ja auch Opposition machen, das ist ja auch okay. Und zweitens, da muss man sehen, das letzte Mal war es ja umgekehrt. Sehr freundliche Bilder zu Beginn mit allen möglichen Aufbruchssignalen. Und am Ende zerplatzte das, sag mal, auch mit einer FDP, die eigentlich nicht regieren wollte. Und jetzt ist der Anfang deutlich nüchterner, weil alle wissen, wir haben einander hart gegeneinander Wahlkampf gemacht. Niemand hat sich die Koalition gewünscht. Keiner redet von solchen Poesiebildern. Und das mag vielleicht dazu beitragen, einen nüchternen Blick dann auf die Realität auch zu nehmen. Unterschiedliche Parteien, die aber immerhin eines eint. Mhm. Und da würde ich die Grünen dann aus Opposition mit einbeziehen wollen. Die einen, dass sie wissen, wir haben auch was dafür zu tun, dass diese repräsentative Demokratie wieder in Ordnung gebracht wird, die nämlich anfängt, Schaden zu nehmen an den Rändern. Und wo wir keine Alternativen mehr haben. Das letzte Mal, als unsere Mitglieder abgestimmt haben, war Jamaika die Alternative. Jetzt war die Alternative Einfluss der Rechtsradikalen. Das müssen wir ändern. Das geht nur, indem man kapiert, Parteien haben unterschiedliche Profile, die Grünen auch, wir auch, die Schwarzen auch, die Union auch, unsere neuen Freunde sozusagen. Und dass man trotzdem in der Lage ist, Kompromisse zu schließen. In wichtigen Fragen sich zu verständigen.
Ja, aber die Frage ist es nur nüchtern oder gibt es auch wirklich schon Zielkonflikte, die man da ausmachen kann?
Na, natürlich gibt es Zielkonflikte, logischerweise, weil wir in bestimmten Fragen sehr unterschiedliche Auffassungen haben. Aber es ist halt auch nüchtern, weil wir natürlich wissen, dass ein paar Dinge aus unterschiedlichen Positionen heraus entwickelt werden können und müssen. Der Kompromiss ist ja zu Unrecht in Verruf geraten, sozusagen. Diese scheinbare Klarheit, die am Ende ja was ganz anderes. Die AfD zum Beispiel, die bezeichnen diese Alternative für Deutschland. Was die in Wirklichkeit wollen, ist, dass wir rausgehen aus Europa, Massenarbeitslosigkeit und Elend, Nationalismus und Krieg. Das wäre die Folge. Die Demokraten sind in vielen Dingen sehr viel einiger. Trotzdem haben wir unterschiedliche Profile und es darf auch gestritten werden übrigens. Nur nicht jeden Tag und nicht in dieser Form, wie wir das teilweise gemacht haben. Und Opposition in der Regierung taugt auch nichts. Meine Vorstellung ist, dass die SPD nicht Opposition in der Regierung ist, sondern Gegengewicht. Die Union hat sich sehr konservativ aufgestellt mit ihrem Team. Dazu setzen wir ein Gegengewicht. Und ein bisschen Oppositionskontrolle haben wir auch noch. Also alles kann gut werden.
Ja, aber trotzdem muss der Kompromiss doch irgendwie schon mal ausgehandelt sein.
Ja, das ist er ja in Teilen auch. Also wir haben...
In Teilen?
Ja, natürlich nicht überall. Aber wir sind ja nur nicht, haben keine absolute Mehrheit einer Partei, die sagt, wir setzen unser Wahlprogramm um. Man muss den Kompromiss ja auch suchen. Und nochmal, manches wird ja auch im täglichen... Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir es fertig bringen, als Europäer und auch als Deutsche mit besonderer Verantwortung einen Beitrag dazu zu leisten, dass endlich eine diplomatische Lösung im Nahen Osten zustande kommt, statt dass wir zugucken und sehen, dass wieder neue Generationen im Krieg gegeneinander aufwachsen. Das wäre eine echte Aufgabe, wo wir aus unterschiedlichen Positionen heraus zu etwas kommen können und müssen, wo Deutschland sich positiv einbringt. Und noch besser wäre es, wenn da sogar die Opposition auch mit dabei wäre und wir sozusagen sagen würden, das ist der Teil, den Deutschland leistet, um mal in einer wichtigen Regionen der Welt, die nicht so weit von uns entfernt ist, eine Spannung
abzubauen. Aber es geht ja gar nicht um die Erwartung, dass sich eine Partei zu 100% durchsetzt. Und selbstverständlich ist der Kompromiss auch ein Wert an sich. Und am Ende muss man da auch zu gemeinsamen Lösungen kommen. Und wir haben uns dem ja also auch früher in der Opposition nicht verschlossen und auch in der ausgehenden 20. Wahlperiode nicht verschlossen. Sonst hätten wir das ja auch nicht gemeinsam verhandeln können mit der Grundgesetzänderung. Mein Problem ist eher mit der Ankündigungspolitik, ist, dass am Ende Erwartungen geschürt werden, die nicht erfüllt werden. Ja, also dass einfach gewisse Dinge formuliert werden und dann freuen sich alle drauf, ob das jetzt der Mindestlohn ist oder ob das zum Beispiel andere Fragen sind, zum Beispiel auch in der Migrationspolitik. Es werden Erwartungen geweckt, die werden am Ende nicht erfüllt und dann nimmt die Demokratie Schaden und das ist ein Problem. Und das ist etwas, womit sich die Koalition auseinandersetzen muss, dass eben nicht falsche Erwartungen geweckt werden.
Schauen wir da doch mal ein bisschen genauer hin. Die Wirtschaft bemängelt das Stichwort Mindestlohn und dass auch die Entlastungsimpulse nicht ausreichend sind eigentlich für das, was sie erwartet haben am Ende. Die Körperschaftssteuer wird erst ab 28 und dann auch nur mit einem Prozentpunkt pro Jahr stattfinden, so wie es im Koalitionsvertrag zurzeit drinsteht. Reicht das aus, um wirklich wirtschaftliche Impulse in Deutschland setzen zu können?
Wir haben ja noch in der Ampel, haben wir ja auch noch ein Entlastungspaket auf den Weg gebracht, was wir jetzt nicht sozusagen in Gänze umsetzen konnten. Da spielten zum Beispiel auch die Netzentgelte bei den Strompreisen auch eine wichtige Rolle. Auch das Thema Bürokratieabbau, das haben wir ja auch immer wieder versucht, so voranzubringen, dass es halt eben auch tatsächlich die richtigen Entlastungsimpulse setzt. Und da wären noch eine Reihe von anderer Maßnahmen in dem Zusammenhang zu nennen. Das sind natürlich auch Dinge, die aus unserer Sicht da auch kommen müssen. Aber da sind wir eben wieder genau bei den Erwartungen. Und wir müssen uns einfach auch mit der Frage beschäftigen, was können die Menschen eigentlich von der Politik der schwarz-roten Koalition erwarten? Können diese Erwartungen überhaupt erfüllt werden, wenn am Anfang schon so viel Uneinigkeit da ist und wenn man sich eben nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen kann? Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich jetzt auch sozusagen mit Blick auf die Zukunft habe. Also wir sind natürlich auch als konstruktive Opposition immer bereit, auch der künftigen Regierung da eine Chance zu geben. Also wir wollen jetzt nicht schon den Stab über alles brechen, bevor die Regierung angefangen hat zu arbeiten. Das wäre auch ein bisschen unfair, ne? Also deswegen schauen wir uns das alles sehr genau an. Aber wir merken ja jetzt schon im Vorfeld dieser Regierungsbildung, was wir auch schon im Wahlkampf gemerkt haben, und das ist auch mein Problem mit Friedrich Merz, es werden eben Dinge angekündigt, dann werden sie nicht umgesetzt und dann sind die Menschen am Ende enttäuscht. Und auch andere Protagonisten, also auch die Wirtschaft hat Erwartungen an die künftige Regierung, am Ende wird sie enttäuscht. Und das ist eben nicht gut. Das ist nicht gut auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt gerichtet, das ist auch nicht gut mit Blick auf die Frage von, wie geht eigentlich Vertrauen in die Demokratie und in die Politik? Und wenn wir uns gerade mit den Rändern auseinandersetzen und mit dem Aufstieg der AfD, ja, der nun wirklich nicht wegzuleugnen ist, und jetzt ist die Partei auch noch gesichert extremistisch, da muss uns das schon mit großer Sorge erfüllen, wohin das alles geht und ob die Politik der schwarz-roten Koalition in der Lage sein wird, dem wirklich etwas entgegenzusetzen und das Vertrauen auch in die politischen Handelnden und politisch Verantwortlichen auch wieder zurückzugewinnen.
Bleiben wir noch mal ein bisschen bei der Wirtschaft, Herr Stegner. Also ich glaube, die Unternehmen erwarten gar nicht direkte Steuerentlastung, aber sie wollen, dass die Rahmenbedingungen einfach besser werden an vielen Stellen.
Investitionspaket in einem Ausmaß, wie das das Land noch nie gesehen hat. Wir machen endlich das, was die Amerikaner und andere auch tun. Und Politik ist kein Poesiealbum. Ich meine, wenn Frau Mihalic von den Grünen jetzt schwarz-rot gut finden würde, wäre ich irritiert. Und natürlich ist das nicht der Fall. Und die hätten Dinge anders gemacht. Aber wir investieren sehr stark. Und ich glaube, der Punkt wird sein, dass die Menschen erleben, dass anständig regiert wird. Das ist ja schon mal ein Unterschied. Wir haben bei der FDP am Ende festgestellt, in der Bundesregierung, die wir gemeinsam getragen haben, dass Vereinbarungen nicht mehr eingehalten worden sind. Und wir müssen Vereinbarungen einhalten. Das ist ja auch ein Teil von Kompromiss. Dass man nicht sagt, wir haben aber was anderes vorgehabt, sondern wir haben das miteinander vereinbart, das muss dann gemacht werden. Mietpreisbremse hatten wir vereinbart, dann sollte das nicht mehr kommen. Und so ist es mit anderen Dingen auch. Und ich wäre da bescheiden, würde sagen, wenn uns das gelingt, dass wir zum einen die Investitionen machen, die wir jetzt angekündigt haben, und zum zweiten die Vereinbarung einhalten. Step for step, dass die Menschen das merken. Dann wird auch weniger diskutiert darüber, was so Symbolthemen sind, die die Leute furchtbar aufregen, wo es eigentlich gar keine Lösung für gibt. Und wo also irgendwie habe ich auch was zu meckern und mir gefällt das alles hier nicht. Und wenn das Ganze furchtbar. Man kann ja beim Blick in die USA feststellen, wo wir landen, wenn ganz normale Alltagspolitik diskreditiert wird durch unseriöses Regierungshandeln. Und Seriosität ist jedenfalls der Teil, Sozialdemokratie kann das. Wir haben oft und lange regiert, wir haben unseren Kompass, wir haben auch unser Programm, wir müssen es nicht neu erfinden, seriös zu regieren und zunächst mal sich an Vereinbarungen zu halten. Das wäre für mich schon mal eine gute Veränderung gegenüber dem, was wir zum Schluss hatten, worüber wir beide, glaube ich, auch ein bisschen durchaus gelitten haben. Und dann ist immer noch Raum, sich zu streiten, auch mit Opposition über dies, das oder jenes. Und die großen Entwürfe dafür sind die Parteien zuständig. Das will ich allerdings auch sagen. Wir brauchen jenseits von Regierungshandeln auch ein Parlament, was lebhaft diskutiert. Und wir brauchen Parteien, die Orientierung geben und die sagen, das ist unser eigentliches Ziel. Unser Ziel ist ja nicht 16% und Juniorpartner in der GroKo, sondern unser Ziel ist durchaus was anderes. Dafür sind Parteien zuständig. Das muss nebenbei passieren. Aber ordentliche Arbeit abliefern, das ist jetzt das Erste. Und damit wollen wir morgen loslegen, so gut wir das können. Ohne dass wir jetzt unseren Traumpartner geheiratet hätten, das haben wir nicht. Das ist eine Zweckgemeinschaft, wie nennt man das, Lebensabschnittspartnerschaft, mit dem Ziel, das nächste Mal wieder selber den Kanzler stellen zu können.
Ordentliche Arbeit abliefern, hat Herr Stegner gerade als Stichwort noch gesagt. Verhindert dieses viele Geld, was jetzt da ist, ich will jetzt Frau Brandner hier nochmal zitieren, am Ende auch eine notwendige Strukturreform in Deutschland? Guckt man da an die falschen Stellen?
Also wir haben ja deutlich gemacht, als wir dem Paket zugestimmt haben und als wir die Grundgesetzänderung mitgetragen haben, haben wir auch gesagt, das entlässt halt eben auch die künftige Bundesregierung nicht aus ihrer Verantwortung, auch für die notwendigen Reformen auch an den entscheidenden Stellen zu sorgen. Also das eine muss sozusagen geschehen, also mit Blick auf die Investitionen, aber die entsprechenden Strukturreformen dürfen deswegen natürlich nicht unterbleiben. Ja? Und da ist zum Beispiel dann auch ja die Frage zu stellen, also da haben Sie auch ein paar Kommissionen, glaube ich, in Ihrem Koalitionsvertrag angekündigt. Also auch da etwas, sozusagen, also wobei sich halt eben nicht die Koalition selbst kümmert, sondern was sie auslagert. Wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse, die dann produziert werden. Ich glaube, man kann es nicht auf die lange Bank schieben. Aber vor allen Dingen wird die Frage interessant, wie sich dann die Koalition mit den Ergebnissen auseinandersetzt, ob das nicht wieder das nächste Streitthema wird. Also das ist aus unserer Sicht da sehr, sehr wichtig. Aber wir werden dann natürlich auch selber Vorschläge machen in der Opposition, die wir natürlich auch erarbeiten, was aus unserer Sicht da notwendig ist, um halt eben auch aufzuzeigen, was, wo unserer Ansicht nach eben der Handlungsbedarf ist. Mhm.
Die SPD hat damals große Stimmenverluste bei der Großen Koalition gehabt, weil sie auch Kompromisse in der Sozialpolitik gemacht hat an einigen Stellen. Und die Linke konnte da durchaus punkten dadurch. Jetzt ist der Druck mit BSW dann auch nochmal von der anderen Seite ja wahrscheinlich auf die SPD sogar noch ein Stück größer. Sind unter den Bedingungen sozialpolitische Reformen für die SPD nicht ein Stück weit auch gefährlich?
Nein, ich glaube, der Punkt ist eher der, dass Koalitionen nur funktionieren, wenn man sich wechselseitig was gönnt. Die Union weiß sehr wohl, wie wichtig für uns das Thema Arbeit und Rente und Miete und Pflege ist und dass wir da auch bestimmte Dinge nicht mitmachen können. Und vor allen Dingen nicht den Populisten überlassen können. Frau Wagenknecht und ihr Club, die haben ja zu nichts irgendeine Lösung beizutragen. Ja, Gott sei Dank sind sie nicht in den Bundestag gekommen. Und die AfD hat mit Sozialpolitik schon gleich gar nichts zu tun. Sondern das Gegenteil wäre gut. Und die Linkspartei verdankt ihre Wiederbelebung durchaus ein bisschen den Verhältnissen so kurz vor der Wahl, wie sie waren im Bundestag. Da war nicht immer alles schlau. Aber im Kern ist es schon so, wir wissen, Arbeit ist der Kern dessen, wenn wir dafür sorgen, dass Menschen sichere Arbeit haben, möglichst Tariflöhne haben, anständig verdienen, dann haben wir auch weniger soziale Probleme. Und wir machen nicht mit, dass immer gesagt wird, jetzt müssen die Leute aber den Gürtel enger schnallen und immer die, die möglichst wenig Löcher haben, zum enger schnallen. Und diejenigen, die mit dem höchsten Einkommen und Vermögen da sind, die bleiben unberücksichtigt. Nun kann man mit so einem Wahlergebnis, ich sage nochmal, es war ein sehr schlechtes Wahlergebnis, das wir erzielt haben, kriegt man leider weder die Vermögenssteuer noch die Bürgerversicherung, die wir gerne hätten. Dazu müssen wir mehr Prozente haben. Aber wir können sehr wohl das, was wir uns vorgenommen haben, bei Tariftreue, bei Begrenzung von Mietkosten, bei Sicherung von Rentenniveau machen. Und für manche Dinge sind Kommissionen gar nicht so schlecht. Denn wenn wir über das Rentensystem der Zukunft reden, also über etwas, was für viele Generationen dann wichtig ist, dann kann man das nicht mal eben aus dem Handgelenk entwickeln. Und dann ist man vielleicht auch gut beraten, große Mehrheiten dafür zu suchen. Günstigstenfalls auch da, unter Einbeziehung der Opposition, jedenfalls der demokratischen Opposition. War selbst oft genug schon selbst in Opposition. Ich weiß, dass es durchaus auch hilfreich ist, wenn da auch mal Dampf gemacht wird von da. Das ist nicht so, dass es nur störend ist, sondern
das ist nützlich. Das ist dann Ihre Aufgabe. Der Kanzler wird morgen gewählt im Bundestag. Gehen Sie davon aus, dass das eine volle Legislaturperiode gibt? Oder sehen Sie da jetzt schon zu große Zielkonflikte zwischen SPD und CDU?
Also über die Zielkonflikte haben wir jetzt gerade viel diskutiert,
ausführlich gesprochen.
Das muss ich nicht alles wiederholen. Also das heißt, es wird einfach darauf ankommen, wie gut die künftige Koalition miteinander arbeitet oder die künftige Regierungsmannschaft. Ja? Und vor allen Dingen auch, wie sich die im Parlament die regierungstragenden Fraktionen halt eben auch dazu aufstellen. Das Stichwort leidenschaftliche Debatten im Parlament ist ja gerade gefallen. Also wir werden da unseren Job machen, durchaus. Aber es kommt natürlich auch da ein Stück weit auf die regierungstragenden Fraktionen an, inwieweit überhaupt eine Debatte im Parlament stattfindet. Ich habe ja eben gesagt, in der Innenpolitik zum Beispiel so ein bisschen regieren nach Dekret ist auch irgendwie nicht so gut. Also das heißt, da erwarten wir auch eine Beteiligung des Parlaments selbstverständlich. Ja, aber wir werden sehen, wie lange es trägt, ja, und ob es mehr trägt, als die Ampel gehalten hat. Und ja.
Auch an Sie mit der Bitte um eine kurze Antwort. Halten Sie das durch 4 Jahre mit den Konflikten, die wir ja durchaus schon diskutiert haben?
Wir wissen, die Gewinner wären andere, wenn wir das nicht schaffen. Unser gemeinsames Ziel muss sein, dass die demokratischen Parteien wieder gewinnen und wir diese Bagaluten loswerden, die nichts verloren haben im Parlament. Das ist ja die Herausforderung, die wir eigentlich haben. Und ich bin sehr für Leidenschaft zu haben, auch für Parlamentsdebatten. Und Vielfalt ist übrigens besser als Einfalt. Also ein bisschen Vielfalt dürfen wir auch haben, auch in der Regierung.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion hier am Tisch. Wir werden über das, wie die Regierung in die Arbeit kommt und wie das Parlament darauf reagiert, noch oft an dieser Stelle diskutieren. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das ganze Phoenix-Team bedankt sich bei Ihnen für Ihr Interesse. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Und ich wünsche Ihnen noch einen informativen Abend bei Phoenix. Vielen Dank.